Gut, wir möchten es so machen heute Abend, dass wir zuerst das Thema durchnehmen und dann wird es so einen Teil drin haben, wo wir alle ein bisschen aufgefordert sind, mitzudenken und mitzumachen. Und dann am Schluss schauen wir je nach Zeit, ob wir noch eine Gebetsrunde machen können oder auch noch ein bisschen mehr Lieder singen. Ich möchte gerne am Anfang ein paar Verse lesen, wo der Ernst, ist der Ernst gewesen am Sonntag? Der Ernst, doch. Der Ernst am Schluss hat vorgelesen. Mich hat das sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wer weiß noch, was er vorgelesen hat am Schluss zum Sagen? Ja, die allerletzten Verse in der Bibel, oder? Und ich bin denen ein paar Mal vorher, ein paar Mal hintereinander begegnet und es hat mich noch selten so angesprochen. Und ich habe gedacht, für mich hatte der Eindruck gehabt, das sind Verse, Texte, die wir mehr in der Gemeinde lesen sollten. Und kurz darauf ab, eben am Sonntag, liest er das vor als Segen. Und ich werde es einfach noch einmal lesen. Vom Offenbarung 22, vom Vers 17 an. Es hat sehr viel zu tun, auch mit dem Thema heute Abend. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Ich bin überzeugt, dass der geliebte Bräutigam gemeint ist, wo der Geist und die Braut ihm das sagen und rufen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil. Vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wissen, dass wir an mehreren Stellen im Neuen Testament aufgefordert werden, um das Gebetsanliegen zu beten, das da gebetet wird. Nämlich die Bitte an unseren Herr Jesus selber, komm, Herr Jesus, komme bald. Es ist eine Aufforderung an die Gemeinde, so zu beten, weil die Gemeinde mit dem eine Erwartungshaltung ausdrückt, die so entscheidend wichtig ist. Und auch weil wir überzeugt sind, dass wir wirklich in der allerletzten Zeit leben. Wir sagen ja das auch immer wieder. Und es wird mit dem, dass man etwas immer wieder wiederholt, soll es ja nicht abgedroschen werden. Und das muss uns auch immer bewusst sein. Das ist eine gewisse Gefahr. Sondern wir wollen von ganzem Herzen das sagen und das beten, wenn wir das beten. Komm, Herr Jesus, komme bald. Und der Petrus sagt ja, wir sollen die Ankunft von unserem Herr quasi beschleunigen. Da haben wir einen ganz konkreten Auftrag als Gemeinde, ein konkretes Gebetsanliegen. Weil der Johannes wiederum sagt, was bewirkt es, wenn wir so beten? Komm, Herr Jesus, komme bald. Es gibt kaum ein Gebet, wenn wir das von Herzen meinen, das so eine reinigende Wirkung auf unser Leben hat. Als wenn wir aus aufrichtigem Herzen beten, dass er doch so gleich wie möglich wiederkommt. Und es steht ja auch geschrieben, dass er für die wiederkommt, die auf ihn warten. Und ich kann euch einfach sagen, der grösste Teil der Christenheit heute, denen steht das Gebet völlig fern. Völlig fern. Sie haben noch so viel Pläne, für die Welt zu revolutionieren, die Welt zu verändern, zu rekonstruieren und so weiter. Das Gebet ist weit weg. Nein, wir wollen gar nicht, dass er kommt. Wir haben noch so coole Sachen vor, die wir tun wollen. Das Wort Gottes sagt genau das Gegenteil, dass wir sollen bitten darum, dass er gleich wiederkommt. Ich werde das einfach an Anfang stellen und werde zum Anfang noch beten. Ja, du treuer Herr, du geliebter Herr, wir danken dir, dass wir dürfen dein Wort haben, wie wir es gelesen haben, dass wir ganz dürfen darauf vertrauen, dass wir nichts müssen, nichts dürfen wegnehmen davon und nichts dazu tun, dass wir es einfach so nehmen können, wie es da steht, Herr. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir überhaupt dein Wort verstehen können, dass wir sehen und mit dem Herzen verstehen, was du meinst, Herr. Und Herr, ich möchte jetzt einfach den Abend herlegen, das Thema, das wir haben, gerade bei dem so ergreifenden Thema, dass du unser Bräutigam bist, Herr. Schenk du uns Verständnis, öffne unser Herz, Herr, dass wir dein Wort hier an unserem Leben wirken können und dass es uns reinigen kann, dass wir das Wasserbad im Wort nehmen können, dass es uns reinigt von all dem, was uns abhalten, gerade auch von dieser Bitte, von diesem Gebetsanliegen. Komm, Herr Jesus, komme bald. Herr, du siehst jedes Herz heute Abend, du kennst jede Not, du kennst jede Lebenssituation. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du eingreifen willst, dort, wo dringend Hilfe nötig ist. Und dass du ermutigen willst, wo Entmutigung da ist, Herr. Dass du uns aber auch mahnen willst, dort, wo Lässigkeit da ist. Hilf du, Herr Jesus. Amen. Wir haben ja jetzt den dritten Teil unter dem Gesamtthema Israel und die Gemeinde. Wir haben bisher allgemein im ersten Abend den Unterschied, den wesentlichen Unterschied zwischen diesen zwei Körperschaften, einerseits vom Volk Israel, vom erwählten Volk Gottes und andererseits vom Volk, vom Neuen Bund, von der Gemeinde, vom Leib, vom Herr Jesus angeschaut. Dann im zweiten Teil, das letzte Mal, haben wir das Volk Israel unter einem speziellen Aspekt als die Frau Jahwes angeschaut. Sie ist ein bisschen durch die Geschichte gegangen vom Volk, wie sie Gott gerufen hat, wie er sie quasi aus dem Sumpf gezogen hat, wie das die Propheten so eindrücklich beschreiben, und aus dem Blut rausgeholt, sozusagen, aus den Striemen von Ägypten, und wie er sie zu seiner Frau gemacht hat. Der Heiratsvertrag, den er mit Israel eingegangen ist, und wie dann das Volk so eine schwere Sünde begangen hat und ihm immer mehr verworfen hat und immer schwereren Ehebruch begangen hat, bis Gott, der von sich selber sagt, ich hasse Scheidung, bis er sich hat müssen von diesem Volk scheiden. Und dann aber auch mit dem Ausblick auf die Wiederverheiratung zwischen Gott und der Frau Jahwes, dem Volk Israel, die noch in Zukunft steht und die sehr, sehr kurz bevorsteht, wie ich überzeugt bin. Und jetzt, demgegenüber wollen wir die Seite der Gemeinde anschauen heute Abend. Die Gemeinde als, nicht als Frau Jahwes, sondern als Braut des Messias, als Braut vom Herr Jesus. Und verglichen mit Israel als Frau Jahwes steht schon nur mit dem Bild von der Braut, steht die Gemeinde in einer ganz anderen Beziehung zu Gott, als dass das Volk gestanden ist. Weil sie eben dargestellt wird als Braut von seinem Sohn, als Braut vom Lamm Gottes. Und das Neue Testament macht uns ja auch sehr deutlich, dass die Gemeinde eine Braut ist, das heisst eine verlobte Braut. Das heisst wiederum, dass sie noch nicht verheiratet ist. Und wir wollen uns heute Abend ein bisschen reindenken, was denn das ist, eine Braut. Wir wollen viel vom Brutbrütigam, vom Heiraten, von der Vorbereitung auf eine Ehe und auch dann von der Ehe selber reden. Weil es hat eins zu eins mit dem zu tun. Und wir haben schon das letzte Mal gesagt, das Wort Gottes braucht sehr oft bildhafte Charakterisierungen, bildhafte Darstellungen von Lebensordnungen, die wir sehr gut kennen, für uns etwas bildlich vor Augen zu führen. Und wir wissen, die Gemeinde als Braut, das ist nur ein Bild, das das Neue Testament braucht. Sehr häufig braucht es der Leib, wo auch sehr viel bildhaft zur Darstellung kommt. Der Herr Jesus zaubt und gemeint der Leib oder das Haus vom Herr Jesus, wie es im Hebräerbrief steht, dass er selber der Erbauer von seinem Haus ist, nämlich von der Gemeinde. und so weiter, der Tempel vom Heiligen Geist, also verschiedene Bilder, aber ein ganz spezielles Bild eben ist das von der Gemeinde als Brut vom Herrn Jesus, wo wir finden nicht so viele Stellen, wo das direkt beschrieben ist. Wir haben gerade eine gelesen über die Brut. Wir werden die anderen auch noch lesen, wo das wörtlich formuliert ist, Gemeinde gleich Braut. Aber wenn wir ein bisschen das Gefühl entwickeln für das Bild und wir das Neue Testament lesen, dann staunen wir an wie vielen Stellen die Beziehung, genau die Beziehung angetönt ist. Von der Gemeinde als die reine Brut vom Herrn Jesus. Und ich denke, eines der Hauptbotschaften von diesem Bild, mir als Brut, ist das, dass, was ist eine Brut? Eine Brut hat einen einzigen Fokus. Sie hat nur einen Fokus. Nicht links und nicht rechts. Sie hat nur ein Ziel. Sie lebt enorm zielorientiert. Sie hat das grosse Ziel. Die Vereinigung, die Hochzeit mit ihrem Bräutigam. Sie ist völlig einfältig ausgerichtet, nur auf ihren Bräutigam. Und darum ist es so ein starkes Bild und darum ist es so eine gute Abbildung von der Gemeinde. Brut kennt nur eine Lebensaufgabe, eine Lebensmotivation. Sich vorzubereiten, zuzubereiten für den grossen Moment von der Vereinigung mit dem Bräutigam. Und das Wort Gottes, das Neue Testament, redet an so vielen Stellen genau von dieser Einfalt Christus gegenüber. Wir sollen völlig einfältig sein. Und ich muss sagen, ich bin sehr gerne einfältig. So negativ, dass das Wort vielleicht für uns behaftet ist, es gibt keine schönere Eigenschaft, wenn wir als Kinder Gottes einfältig auf unseren Herr ausgerichtet sind. Die Gemeinde oder die Brut ist jetzt, im Moment, erst verlobt. Sie ist noch nicht vereinigt mit ihrem Herr. Das ist auch eine wichtige Tatsache, wo wir müssen immer wieder daran denken. Wir sind noch nicht vereinigt. Wir sehen ihn noch nicht. Aber wir sind verlobt. Wir wollen, wie gesagt, die Schlüsselstellen im Neuen Testament anschauen und wir werden merken, dass in all diesen Stellen kommt die Tatsache von der Reinheit von der Brut, von der Absonderung von der Brut für ihren Bräutigam allein. Der Aspekt von der Heiligung und von der Heiligkeit, überall kommt das zum Ausdruck. Wir denken an Parallelen zum alttestamentlichen Volk, zum Volk Israel, wo wir ganz ähnlich sie lesen. Wir haben das letzte Mal gelesen, 5. Mose 7, am Anfang vom 5. Buch Mose, all die Stellen, wo es zum Beispiel heisst, dass er das Volk hat auserwählt aus allen anderen Völkern, damit es ihm ein heiliges Volk ist. Wir wollen uns so ein bisschen Gedanken machen über den Ausdruck Heilig, Heiligkeit. Was das heisst, das ist so wichtig, dass wir die biblischen Begriffe, die wir einfach so brauchen immer wieder, dass wir die füllen mit dem Inhalt, wo das Wort Gottes so damit füllt. Und gerade bei diesem Bild von der Brut ist die Heiligkeit etwas extrem Wichtiges, dass wir das mit dem richtigen Inhalt füllen. Oder der im 1. Petrusbrief, wo geschrieben ist, dass wir ebenfalls ein Heiliges, das heisst ein Ausgesondertes, ein auf ihn ausgerichtetes Volk sind, eine Priesterschaft, ein Königstum, auserwählt und so weiter, die eine wunderbare Stelle vom 1. Petrus 2, 9 und 10. Wir wollen im ersten Teil den Vers anschauen, oder die Verse, wo die Verlobung zum Ausdruck kommt. Dann im zweiten Teil die Reifezeit der Brut, beziehungsweise die Heiligung. Die Thematik der Heiligung ist nicht wegzudenken aus dem Bild der Brut, die sich vorbereitet für ihren Bräutigam. Dann im dritten Punkt wollen wir die Hochzeit selber anschauen, wo wir erstaunliche Sachen werden entdecken, wie gerade das jüdische Brauchtum abgebildet ist im Neuen Testament in der Prophetie oder in der Beschreibung von der Hochzeit zwischen dem Lamm und zwischen der Brut. Und dann im letzten Teil noch ganz kurz antönen von der ewigen Bestimmung von der ewigen Wohnung von der Frau vom Lamm. Wo wir auch ganz kurz in der Bibel davon lesen, ganz am Schluss in der Offenbarung. Ich möchte als erstes zu diesem Punkt die Verlobung, die Stelle, eine von diesen Stellen lesen, die nicht direkt Brut-Brütigam-Beziehung beschreibt, aber wo daraus heraus, aus dem Inhalt, ganz klar das Bild rauskommt. Römer 7, Vers 4. Der wunderbare Vers, wo so einer von den Höhepunkten ist im ganzen Römerbrief. Wir wissen, Römer 6 wird beschrieben, eigentlich eine sehr gute Beschreibung von der Heiligung, von unserer Stellung, vom Wandel, dass wir völlig gerecht sind vor Gott, dass wir stellungsmässig mit ihm gekreuzigt sind, dass unser Altmensch mit dem Herr Jesus im Tod ist oder die Taufe symbolisiert und wie wir sollen wandeln in dem, dass wir uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind und so weiter. Und dann im Kapitel 7, wo es um das Gesetz geht, dass wir nicht nur der Sünde gestorben sind, sondern auch dem Gesetz, wo uns ja immer wieder gerade in der Sünde leiden, sagen wir mal, dass wir auch die Befreiung vom Gesetz brauchen. Und in diesem Zusammenhang steht da im Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Und dort dürfen wir sehr gut und der Sünde ergänzen. Weil genau das Thema im ganzen 6. Kapitel behandelt wird, dass wir jetzt der Sünde gestorben sind. Also können wir sagen, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz und der Sünde getötet worden. Durch den Leib des Christus. Damit ihr einem anderen zu eigen seid. Oder, ich könnte das anders übersetzen, damit ihr einem anderen angetraut oder verlobt seid, zu eigen seid. Nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Das ist eine Stelle, wo ganz eindeutig die Beziehung vom Brut zu ihrem Brütigam antönt. Der Herr Jesus hat einen sehr hohen Brutpreis gezahlt, mit seinem eigenen Blut für uns aus dem Gesetz und aus der Sünde zu befreien. Und durch das werden wir, wenn wir das annehmen im Glauben, mit dem Herr Jesus verlobt. Wir werden ihm zum Eigentum. Was heisst das? Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir haben einen Besitzer. Wir sind sein Eigentum. Der Besitzer kann völlig verfügen über sein Eigentum. Der Herr Jesus will hundertprozentig verfügen über mein Leben und über dein Leben. Wir haben eigentlich null Besitzensanspruch an unserem eigenen Leben. Wenn wir überzeugt sind, dass wir sein Kind sind, dass wir zu seiner Brut gehören, er hat gezahlt dafür, er hat uns erworben. Und genau das, dass wir zu seinem Eigentum werden, genau das bedeutet, dass wir für Gott Frucht bringen, was das Ende von diesem Vers antönt. Wenn wir sein Eigentum werden, wird er dafür sorgen, dass wir was werden? Mehr und mehr wie er. Mehr und mehr sein Wesen annehmen. Und was bedeutet Frucht für einen Vater im Himmel? Für einen Weingärtner, der uns geht, beschneiden und damit wir noch mehr Frucht bringen. Das bedeutet nichts anderes, als dass viele Menschenkinder werden wie sein Sohn, wie sein geliebter Sohn. Das ist die eigentliche Frucht, die der Vater sucht. An dir und an mir. Das Wesen von seinem Sohn. So viel zu diesem Vers. Dann wollen wir die nächste Stelle lesen, wo jetzt das konkret erwähnt wird. 2. Korinther 11. Vers 2 und 3. In einem warnenden Ausspruch von Paulus an Korinther, im ersten Moment könnte man meinen, eher in einem negativen Sinn, aber er drückt damit genau aus, was eigentlich das Ziel ist von uns als Erlöste und Errettete vom Herrn Jesus. Da sagt der Korinther, denn ich eifere um euch, mit göttlichem Eifer. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt. um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Vers 3 lesen wir auch noch gerade. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist ganz eine deutliche und eine scharfe Warnung, auch an uns. Es scheint möglich zu sein, als Eigentum vom Herrn Jesus abgewendet zu werden und abzudriften und aus dieser Einfalt, aus dem ausgerichtet sein, allein auf ihn rauszugehen. Sonst würde Paulus das da nicht schreiben. Das Ziel, das Paulus hatte mit den Gläubigen in Korinth und überall, wo er gewirkt hat, war, sie zuzuführen ihrem Bräutigam. Also Darbringung oder Zuführung als reine Jungfrau. Und in all seinen Briefen wird uns klar, was der Weg dorthin bedeutet. Der Weg dorthin bedeutet die Heiligung. Wir wissen, dass die Bekehrung, die Rettung, die Wiedergeburt ist nur der erste Schritt. Und nachher kommt der Weg zu dem Ziel, verwandelt zu werden ins Bild vom Herrn Jesus, dargestellt zu werden als reine Brut. Und das ist das, was das Wort Gottes, das man mit Heiligung umschreiben könnte. Eindrücklich denke ich mir da, die Einleitung von Paulus, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer oder Eifersucht. Das gleiche Wort wird häufig im Neuen Testament mit Eifersucht übersetzt. Wir können hier übersetzen, in der eifersüchtigen Liebe des Christus. Wie da auch die Fussnote in der Schlachterbibel sagt. Der seine Erlösten oder seine Braut ganz für sich haben will. Es sind ganz starke Worte, die Paulus da braucht. Und wir sehen auch, was die Haltung muss sein von uns als Gemeinde, aber speziell auch von all denen, die einen speziellen Dienst haben in der Gemeinde. Von der Leiterschaft, von den Ältesten oder sonst von einfach denen, die einen speziellen Dienst, eine Aufgabe haben in der Gemeinde. Die Haltung ist Eifer. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Und im Römerbrief finden wir das ja auch, dass wir die dienen, sie sollen es mit Eifer tun. Die vorstellen, sollen es mit Eifer tun. Das ist eine grosse Verantwortung, die gerade die Leiterschaft in der Gemeinde hat. Wenn wir an Epheser 4 denken, am schönsten wäre jetzt, wenn wir das ganze Kapitel könnten lesen, das von dem redet, da haben wir Zeit nicht dazu. Aber wo die Dienste aufgezählt werden, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, und wo alles dazu dient, zur Auferbauung vom Leib, dort wird das Bild vom Leib gebraucht. Wir können hier sagen, zu der Darbringung, zu der Zubereitung von der Brut. Mit göttlichem Eifer. Wow, das ist ein Auftrag, wo wir haben. Natürlich können wir es bei weitem nicht mit einem Paulus vergleichen. Aber der Paulus sagt, wir sollen ihm nacheifern. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht auch für uns, für die neutestamentliche Gemeinde im Jahr 2010 gilt, dass wir mit allem Eifer für die Sache und für den Zweck vom Herrn Jesus sollen einstehen. Dann kommen wir zum Punkt 2, die Reifezeit von der Brut oder die Zubereitung von der Brut, beziehungsweise eben die Heiligung. Dabei wollen wir die Stelle aus dem Epheserbrief lesen, Epheser 5, die bekannten Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos. Unverklagbar heisst das Wort auf Griechisch. Tadellos, unverklagbar sei. Der Vers 26, finde ich, ist ein bisschen unglücklich übersetzt in der Schlachterbibel. Das ist übersetzt, glaube ich, die Elberfelder ein bisschen besser. Und auch in der King James Bibel ist es eher nach der Elberfelder Übersetzung übersetzt. Dort steht nämlich, damit er sie heilige und reinige durch das Wasserbad im Wort. Da steht, nachdem er sie gereinigt hat. Das klingt ein bisschen an, wie das eine einmalige Sache wäre. Aber das kommt aus dem griechischen Urtext nicht so raus, sondern das ist etwas, was immer wieder passiert. Die Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Ganz ein wichtiger Aspekt von der Heiligung. Es gibt keine Heiligung, ohne die regelmässige das Baden richtig gehend im Wort Gottes. Der Herr Jesus hat sich durch den Gehorsam seinem Vater gegenüber, durch Selbsthingabe, hat er sich seine Brut erworben. Weil seine Liebe zu der Brut derart gross ist. Und im Johannes 15, 13 lesen wir ja das, was gibt es für einen grösseren Liebesbeweis, als dass jemand sein Leben hergibt für seine Freunde. Du kannst noch so bekennen und Leute überzeugen, wie du jemanden gern hast. Aber der grösste Beweis ist, dass jemand sein Leben hergibt. Für die Person, die er so liebt. Und genau das wird hier auch angesprochen, was der Herr Jesus hat gemacht. Es waren nicht bloße Worte gewesen, dass er Gemeinde liebt. Dass er sich eine Brut erwerben will, weil er sie so liebt. Er hat es bewiesen, handfest bewiesen. Er hat mit seinem eigenen Blut dafür zahlt. Damit eben die Brut, woher kommt sie, die Brut? Sie kommt aus Finsternis, aus Schmutz, aus der Knechtschaft von der Sünde. Und zu was soll sie werden? Zum Brut vom höchsten König. Sie soll herrlich werden, ohne Flecken, ohne Runzeln, heilig, tadellos. Das gewaltiges Ziel. Wir wissen so, dass genau das gleiche vollkommene Erlösungsweg vom Herrn Jesus schlussendlich auch die Frau von Jahwe wird an ihr Ziel kommen. Durch die Tatsache, dass ihr Herr Jesus für sie gestorben ist, durch das wird auch das Volk Israel einmal als Nation zur Wiedergeburt kommen und ihren Gott erkennen. Und das haben wir schon gesagt, die Rettung und die Wiedergeburt ist schlussendlich nur der erste Schritt. Aber zu was macht sie uns als sündige Menschen? Sie macht uns auf einen Touch zu Heiligen. Das ist schon noch so eine gewaltige Wahrheit. Wenn jemand von Neuem geboren wird, ist er per sofort ist er geheiligt. Ist er ein Heiliger. Und das haben wir, von dem haben wir es ja schon gehabt. Das bezieht sich auf unsere Stellung vor Gott. Wenn Gott uns anschaut, durch den Erlösungsweg von seinem Sohn, dann sind wir völlig herrlich gemacht, heilig, Heilige. Das griechische Wort ist Hagios für Heilige oder für Heilig. Es kommt weit über 200 Mal vor im Neuen Testament. Das habe ich auch noch interessant gefunden, wie häufig das Wort gebraucht wird. Ich habe dann im Bibellexikon nachgeschaut, wie wird das beschrieben, Heilig oder Heilige. Und da steht, Heilige sind eine anerkannte, abgesonderte Gruppe von Personen, die Gott angehören. Seine Heiligen. Alle echten Christen gehören zu dieser Gruppe, so dass der Apostel Paulus von allen Heiligen sprechen konnte. Ein Heiliger ist jemand, der für Gott abgesondert ist. Er ist Heiliger durch seine Berufung. Das finde ich ganz wichtig. Durch seine Berufung, durch den, der uns berufen hat, sind wir heilig. Und nicht, dass wir aufgerufen sind, heilig zu sein. Verstehen wir den Unterschied? In Bezug auf unsere Stellung. Dass wir Heilige sind, das kommt alles von Gott. Da tun wir null und nichts dazu beitragen. Wir können uns nicht anstrengen und möglichst heilig sein, damit wir Heilige sind vor dem Vater. Wir hätten null Chancen. Unsere Berufung macht uns zu Heiligen und nicht unser Wandel. Das ist ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu werden. Aber wenn wir Heilige sind, wenn wir wiedergeboren sind, dann kommt dann das Wachstum, wie bei einem Neugeborenen. Es kommt nicht gut raus, wenn ein Kind geboren wird und nicht wächst. Es braucht Wachstum. Beziehungsweise der Wandel. Nach der Stellung kommt der Wandel. Das heisst die Heiligung. Und jetzt wird die Heiligung so wichtig. Und wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass auch die Heiligung von unserem Herr selber vollbracht wird in unserem Leben. Die Heiligung, wir finden die beiden Aspekte im Neuen Testament. Die Heiligung, die er vollbringt an uns, und die andere Seite der Münze, wir, die eine Verantwortung haben, uns ganz zur Verfügung zu stellen und von uns selber loszulassen, dass er sein Werk von der Heiligung in unserem Leben tun kann. Das Neue Testament stellt das ganz klar als Verpflichtung für jedes Kind Gottes da in der Heiligung zu wachsen. Gerade im Römer 6, in diesem wichtigen Kapitel, finden wir entscheidende Hinweise. Und das Wort Gottes sagt dort, wir kennen die Verse, ohne Heiligung ist es nicht möglich, ihn einmal zu sehen. Die Heiligung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und dass wir die Heiligung nachjagen sollen. Genauso wie wir im Frieden gegen jedermann nachjagen sollen. Was meint denn das Wort Gottes mit Heilig? Was ist in diesem Begriff enthalten? Wenn wir aber die x Stellen, die es gibt, wo das Wort braucht, wie durchgehen, dann merkt man sehr schnell, was es eigentlich für eine Bedeutung hat. Heilig heisst immer auch auserwählt. Also wenn es eine ganze Gruppe von Leuten, aus einer Volksgruppe, einzelne auserwählt. Das ist die Idee, die hinter Heilig steht. Und damit auch die Bedeutung von abgesondert oder ausgesondert. Für Gott ausgesondert und gleichzeitig abgesondert von dieser alten Umgebung, von der Finsternis, von der Sünde, von der Welt und so weiter. Und dann meint Heilig auch ganz stark eben den Gedanken von der Einfalt. Einfältig auf Jesus und auf ein Gehorsam zu seinem Wort und zu seinen Geboten hin ausgerichtet sein. Das ist die Idee, oder mit dieser Botschaft müssen wir den Begriff Heilig füllen. Und dann heisst es auch ganz klar, Heilig gleich ohne Sünde. Abgesondert, gereinigt von aller Sünde, Bosheit und Ungerechtigkeit. Das ist der Inhalt von dem Wort Hagios, heilig. Das ist ganz eng verwandt von der griechischen Sprachwurzel her mit dem Wort für rein, Reinigung. Also die Idee vom Reinsein ist auch ganz stark enthalten. Und wir merken aus dem heraus, dass gerade die Botschaft oder die Idee oder die Lehre vom Heiligsein, vom Abgesondertsein, von der Absonderung überhaupt keine spezielle Lehre ist im Neuen Testament für irgendwelche speziellen Christen. Sondern es ist Inhalt und Bedeutung vom Begriff Heiligung. Klipp und klar. Und ohne die wird niemand der Herr sehen, sagt das Wort Gottes. Aber die Begriffe, wie zum Beispiel eben Absonderung, müssen wir sehr wohl gemäss dem Wort Gottes definieren. Was da damit gemeint ist und was nicht gemeint ist. Und wir haben es ja vorher schon ziemlich viel aufgezählt davon, was mit Absonderung oder mit Heiligung oder mit Heiligsein gemeint ist. Und eben ein anderes Wort für Absonderung ist Reinigung. Oder auch ausschließliche Bestimmung für eine bestimmte Person. Das ist auch im Begriff Heiligung oder Absonderung enthalten. Und natürlich ist Absonderung nicht das ganze Evangelium. Das ist ja ganz klar. Genauso wenig wie die Rettung und die Wiedergeburt oder unsere Stellung in Christus das ganze Evangelium ist. Es ist nur eine Seite der Münze. Der Wandel, die Heiligung, das Werk vom Glauben gehören ebenso untrennbar zum ganzen Evangelium, zum ganzen Ratschluss Gottes, wie die Rettung und die Wiedergeburt. Es ist so wichtig, dass wir da einfach in der Ausgewogenheit bleiben. Die biblische Absonderung und die Heiligung sind so extrem wichtig in der Zubereitung der Brut. Das finden wir auf Schritt und Tritt. Warum? Weil die Welt, wo die Brut drin lebt, wo wir drin leben, was ist das? Es ist der Herrschaftsbereich vom Satan. Und wir sehen auch ganz deutlich aus der Schrift, dass Heiligung einerseits individuell passiert, muss passieren, bei jedem Kind Gottes individuell, aber sie passiert auch kollektiv in der wahren Gemeinde Jesu. Auch die ganze Gemeinde muss wachsen in der Heiligung. Auch das finden wir im Kapitel 4 vom Epheserbrief. Zur vollen Mannesgrösse schlussendlich. Das Ziel von unserem Herr in Bezug auf die Heiligung und die Reinigung von seiner Gemeinde ist, dass er für sich selber seine Brut als herrliche, reine Jungfrau sich darstellt und zubereitet. Ohne Flecken, Runzeln, heilig und tadellos. Und wenn wir uns mit diesem Thema befassen, dann merken wir auch sehr rasch, dass der Find, der Satan, sehr grosses Interesse hat, gegen den Prozess der Heiligung anzugehen. Wenn er schon die Brut unmöglich aus der Hand vom Herrn Jesus herausreissen kann, dann wird er alles dran setzen, für wenigstens die Heiligung, die Absonderung, die Reinigung zu behindern, zu verunglimpfen und immer mehr in unserer Zeit, habe ich das Gefühl, zu verspotten. Es klingt mir einfach auffällig, wie viel das um einen gewissen Spezialaspekt dargestellt wird, die ganze Thematik von der Heiligung, von der Absonderung, von der Reinigung. Es ist ein klarer biblischer Teil vom Evangelium und der Find setzt alles daran, das zu verunglimpfen, wo er nur kann. Jetzt wollen wir zum dritten Punkt kommen, zu der Hochzeit. Da lesen wir einen weiteren Schlüsseltext zu diesem Bild Brut und Brütigam in der Offenbarung 19. Offenbarung 19. Leset doch mal das ganze Kapitel, die haben der eindrückliche Einstieg am Anfang ist auch ganz klassisch. Es wird beschrieben, Brut, wie sie sich vorbereitet für die Hochzeit mit dem Brütigam. Und kurz vorher wird der antichristliche Teil gezeigt. Wir wissen ja, dass der Find alles kopiert von Gott. Der ganze Heilsplan, fast bis in jedes kleinste Detail kopiert. Er gibt sich selber eine Dreieinigkeit. Mit dem Antichrist, mit dem falschen Prophet und mit dem Drachen, mit dem Satan selber. Er holt sich selber eine Brut, Tour Babylon, wo in den zwei Kapiteln vorher beschrieben wird, ihr Ende. Und genau dort setzt Kapitel 19 ein. Der Jubel im Himmel, weil die Hure, die falsche Brut, definitiv gefallen ist. Und dann lesen wir ab dem Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Mal bis zum Vers 8. Der Arnold Fruchtenbaum, der jüdische Bibellehrer, hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir das Brauchtum von der jüdischen Hochzeit kennen, damit wir nachvollziehen können, wie das genau wird vor sich gehen wird. Mit der Hochzeit zwischen der Brut und dem Lamm Gottes, dem Brütigam. Für das müssen wir die Abfolge von einer jüdischen Hochzeit kennen. Das ist übrigens ein Brauch, wo, oder eine Hochzeitszeremonie oder eine Abfolge oder ein Prozedere war, wo bis ins letzte Jahrhundert sehr üblich war, offensichtlich im jüdischen Kulturkreis, wo auch noch heute ganz bei den östlichen Juden praktiziert wird und vor allem auch von den ultraorthodoxen Juden noch ziemlich genau so praktiziert wird. Und es gibt, die jüdische Hochzeit kennt vier Phasen, wo wir jetzt zusammen durchgehen und merkt euch das gut, wir wollen nachher versuchen, das zusammen zu übertragen auf die Hochzeit, die einmal im Himmel wird stattfinden. Die erste Phase von der jüdischen Hochzeit ist die, dass der Vater vom Bräutigam organisiert eigentlich einen Vertrag oder eine Vereinbarung in Bezug auf Brut. Und er leitet zusammen mit dem Vater von der Brut leitet er den Brutpreis fest. Also er organisiert die Vereinbarungen bezüglich dieser Brut und zahlt den Brutpreis. Ganz am Anfang. Und interessant ist, dass die Kinder, die dann heiraten wollen, noch sehr jung sein können. Oder zum Teil eben, dort, wo das praktiziert ist, noch heute noch sehr jung sein. Und bis zu der zweiten Phase vom Hochzeit hat sehr viel Zeit können vergehen. Es hat aber im Minimum ein Jahr müssen dazwischen sein. Oft haben sich Brut und der Bräutigam zum ersten Mal an ihrem Hochzeitstag getroffen. Das ist die erste Phase von der jüdischen Hochzeit. Die Vereinbarung vom Ablauf in Bezug auf Brut und die Zahlen vom Brutpreis. Dann die zweite Phase ist eigentlich die Heimholung von der Brut. Der Bräutigam zieht aus und holt seine Brut bei ihr daheim ab und hat sie zurückgebracht in sein Heim. Und die Heimholung ist oft vom Hochzeitszug begleitet gewesen. Was interessant ist, der Zeitpunkt, wenn das passiert, wenn das er darf gehen, die Brut abholen, die bestimmt ganz klar der Vater vom Bräutigam. Der Vater vom Bräutigam bestimmt, wenn das sein Sohn seine Brut geht abholen. Die Aufgabe vom Bräutigam ist es, oder ist es noch, vorher, bevor das er geschickt wird vom Vater, sein Heim bereitet zu haben für seine Brut. Er tut sein Haus, sein Heim, wo sie werden wohnen, muss er vorbereitet haben, bevor das er geschickt wird werden. Denn die dritte Phase von dieser jüdischen Hochzeit ist die eigentliche Hochzeitszeremonie. Das ist meistens im ganz kleinen Kreis gesehen. Oder der, was praktiziert wird, ist im kleinen Kreis. Die eigentliche Hochzeitszeremonie. Es sind nur wenige dazu eingeladen. Und was auch immer dazu gehört, unmittelbar vor dieser eigentlichen Hochzeitszeremonie, ist immer eine Wäschung oder eine rituelle Reinigung durchgeführt worden. Das ist die dritte Phase. Die eigentliche Hochzeitszeremonie mit der vorausgehenden rituellen Reinigung. Und dann kommt die vierte Phase, und das ist das Hochzeitsfest. Und das Fest hat fix, ist einfach 7 Tage ist das gegangen, das Hochzeitsfest. Und im Gegensatz zur Zeremonie sind jetzt zum Hochzeitsfest viele eingeladen. Sehr viele. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen an diesem Hochzeitsfest teilnehmen. Jetzt habe ich das hier noch einmal aufgeschrieben. Jetzt werden wir das noch einmal kurz durchgehen. Die 4 Phasen. Und jetzt bitte ich euch einfach ein bisschen mitzumachen. Ihr habt es ja schon gemerkt, Parallelen zu der zu der Gemeinde Jesu. Sie ist ja so offensichtlich in diesem Ablauf. Aber vielleicht könnten wir da jetzt auf dieser Seite einfach dazu schreiben, wem das ein Stichwort in den Sinn kommt oder eine Bibelstelle. Zum ersten Punkt, der Vater vom Bräutigam organisiert die Vereinbarung in Bezug auf Brut und zahlt den Brutpreis. Was kommt euch da biblisch in Sinn? Es kann eine Bibelstelle sein oder... Sehr gut, genau. Ja. Genau. Schauen wir mal, alttestamentliche. Ja. Und zum Brutpreis, da können wir x Bibelstellen anführen, oder? Wem kommt gerade eine Sinn? Dass er gezahlt hat. Oder auch die Beschreibung vom Brutpreis. Wir haben ja so, schon solche Stellen eigentlich gelesen.
Es gibt doch einen,
den du sagst, genau, aus dem Petrusbrief, oder? Nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sondern mit dem teuren Blut von ihm. Das ist Petrus, genau, das ist eine Stelle. Oder Römer 7,4 haben wir ja auch gelesen, dass er uns erworben hat mit seinem Blut. Also, da schreiben wir einfach. Das Blut vom Herrn Jesus ist der unbeschreiblich hohe Brutpreis. Wer hat den vereinbart? Der Vater. Der himmlische Vater. Dann zum nächsten Punkt. Tatsache, dass manchmal sehr lange Zeit vergangen ist zwischen dem Zahlen vom Brutpreis und bis es dann zur eigentlichen Hochzeit ist gekommen. Was könnten wir da biblisch anführen? Das wäre dann Ende noch die Zeit vor dem Brutpreis. Darauf bezieht sich auch die Stelle, oder? Dass er ist gekommen und der Brutpreis zahlt, der ins Kreuz gegangen ist. Ja? Aber nachdem... Schlussendlich ist es die Zeit, in der wir drin leben, genau, das Gemeindezeitalter. Und es gibt auch... Wir können eine Bibelstelle anfügen von dem, aus einem Gleichnis zum Beispiel... So halb, ja. Er ist dann endlich gekommen, oder? Nach Mitternacht. Ja. Sie haben lange gewartet, das stimmt. Ja. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Sie haben lang gewartet, bis sie alle eingeschlafen sind. Ja. Aber es gibt ein Gleichnis, das so mit dem einleitenden Satz anfängt, wo genau das beschrieben ist, eigentlich. Ich denke an Lukas 19, an die Verteilung der Talente, wo steht, ein reicher Mann, oder wie steht, ein nicht ein Kaufmann, aber ein Lukas, wo ausser Landes gereist ist, ein Edelmann, genau das Wort habe ich gesucht, ja. Ein Edelmann reiste außer Landes, wozu? Um sich die Königswürde zu holen. Das beschreibt ganz genau das, was da passiert ist. Er hat die Erde wieder verlassen, für all die Sachen zu erledigen, die es zu erledigen gibt, und seine Königswürde abzuholen, um dann zurückzukommen. Also schreiben wir mal die Stelle. Lukas 19, 12 und 13, ist es, glaube ich, oder? Ja. Denn jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Oft haben sich Brut und Bräutigam das erste Mal am Hochzeitstag oder kurz vorher getroffen. Was können wir da für eine Bibelstelle aufschreiben? Sehr gut. Zum Beispiel 2. Korinther 5,7. Wir sehen jetzt noch nicht, wir glauben. Und eines Tages werden wir ihn sehen, werden wir ihn schauen. 2. Korinther 5, 7. Es gibt noch eine andere wunderschöne Stelle, die das ausdrückt. Der Edi ist nicht ganz bis dort gekommen, das letzte Mal in der Predigt. Es ist 1. Petrus 1, 8, wo das beschrieben ist. Der, den wir doch so von ganzem Herzen lieben, obschon wir ihn noch nie gesehen haben. Drückt wunderbar genau diese Tatsache aus. Wir lieben unseren Herrn, unseren Bräutigam. Wir haben ihn noch nie gesehen. Es geht uns wieder Rebekka mit dem Isaac. Im 1. Petrus 1,8 ist die herrliche Stelle. Dann die zweite Phase, die Heimholung von der Brut. Da habe ich mir aufgeschrieben, einfach die Stelle, die wir jetzt gerade gelesen haben, wo das beschrieben wird, Offenbarung 19, Vers 6 bis 8. Kurz vor der sichtbaren Wiederkunft auf dieser Erde wird er seine Brut heimholen zur Hochzeit, zur Vereinigung im Himmel. Offenbarung 19, 6 bis 8. Der Zeitpunkt von der Heimholung ist vom Vater bestimmt worden, vom Bräutigam. Was könnten wir da für eine Stelle anführen? Er wartet jetzt. Genau. Ja, genau diese Stelle habe ich auch gedacht. Im Matthäus 24, 36 steht das. Ich bin da verrutscht, ich wollte das eigentlich da unten anführen, die Heimholung. Und der Zeitpunkt, das ist Matthäus 24. Nur der Vater im Himmel weiß. Niemand weiß um den Zeitpunkt, sagt der Jesus seinen Jüngern. Nur der Vater im Himmel weiß es, wenn das wird sein. Und spricht genau dem Brauch aus dieser jüdischen Hochzeitsabfolge. Und dort könnte man sicher auch eben das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, habe ich mir da noch aufgeschrieben, dass der Moment sehr überraschend kommt, wo dann der Bräutigam wirklich kommt. Und bei der Einleitung von diesem Gleichnis in Matthäus 25, finde ich, steht eine wunderschöne Definition von dem, was eigentlich das Christenleben ist. Wenn wir das schnell aufschlagen, Matthäus 25. Es sind drei Worte, die definieren, was es bedeutet, als Christ zu leben auf dieser Erde. Das steht im Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Das ist eine wunderschöne Definition von unserem Leben als seine Kinder. Dem Bräutigam entgegen. Das beschreibt unser Leben. Das beschreibt unsere Ausrichtung. Das beschreibt unsere Prioritätenliste. Unser ganzes Leben. Dem Bräutigam entgegen. Diese drei Wörter. Denn der Punkt, der Bräutigam muss vorher, bevor er die Brut holen kann, das gemeinsame Heim vorbereiten. Was schreiben wir dort für eine Bibelstelle auf?
Ja. 14,2.
Genau. Die wunderbaren Verse 1 bis 3 könnten wir sagen, vom Anfang von Johannes 14. Wo steht, dass der Herr Jesus uns selber Wohnungen bereitet? Es hat viele Wohnungen im Haus von seinem Vater. Aber ich gehe dorthin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Genau das, was der Hochzeitsbrauch hier ausdrückt. Dann die dritte Phase, die eigentliche Hochzeitszeremonie, das haben wir eben gelesen, Offenbarung 19, 6 bis 8. Und dann, jetzt kommt der schwierige Punkt. Was könnte das sein? Unmittelbar vor der eigentlichen Hochzeitszeremonie ist immer eine Wäschung oder eine rituelle Reinigung durchgeführt worden. Sehr gut. Ganz genau. Der Richterstuhl Jesu Christi. Das wird nach der Entrückung, wird das nächste, wird, das haben wir ja angeschaut kürzlich, wird der Richterstuhl sein. Und der Richterstuhl hat genau diese Ausrichtung. Die Reinigung. Es wird, was wird übrig bleiben? Was wird noch übrig bleiben nach dem Richterstuhl? Gold, Silber und Edelstein. Alles andere wird verbrannt sein. Alles, all das Holz, das Stroh und das Heu, das wir so häufig dreschen, jetzt hier auf der Erde, wird alles verbrannt sein. Gold, Silber und Edelstein wird leuchten in der hellsten Lichtfarbe. Ich finde das eine wunderschöne Parallele, die uns auch etwas besser verstehen lässt, dass die Tatsache vom Richterstuhl Christi. Der Richterstuhl Christi wird uns nicht verurteilen. Es wird kein einziges von seinen Kindern verurteilen. Aber der Richterstuhl wird alles Gold und Silber und Edelstein an den Tag bringen. Was für eine gewaltige Wahrheit. Es ist eine Reinigungszeremonie, damit die Brut nachher so erscheint, wie sie erscheint, in Offenbarung 19. Erster Korinther 3. Bis 15. Und die andere Stelle ist 2. Korinther 15, wo das beschrieben wird. Und dann kommt es ja auch noch im Römer 14 und der Richterstuhl auch noch einmal vor. Denn das eigentliche Hochzeitsfest, das finden wir jetzt eigentlich im Vers 9 von Offenbarung 19. Und bildhaft gibt es sicher noch andere Stellen im Neuen Testament, die auf die Hochzeit hinweisen. Wir denken vor allem an die Gleichnisse vom Hochzeitsmahl und so weiter. Auch wenn wir wissen, dass dort doch auch von der Heilszeit her man muss aufpassen muss, dass man nicht einfach so eins zu eins übertragen kann. Aber rein angetönt ist dort ganz sicher auch die Hochzeit vom Lamm. Zum Beispiel Matthäus 22, 1 bis 14. Jawohl, sehr gut. Jetzt möchte ich einfach noch ein paar Bemerkungen machen zu der dritten Phase. Die Verse, die wir gelesen haben, Offenbarung 19. Und da im Vers 6 und 7, dort sehen wir, dass eine sehr laute Ankündigung wird ertönen von dieser Hochzeit. Eine große Volksmenge, Rauschen vieler Wasser, Schall und starke Donner kündigen an, was passiert im Himmel. Und Vers 7 und 8 drücken dann aus, dass Brut vorbereitet wird sein. Sie wird zubereitet sein. Ihre Zeit von der Heiligung wird völlig abgeschlossen sein. Warum? Sie trägt etwas ganz Gewaltiges. Das Hochzeitskleid. Das Hochzeitskleid. Und wie herrlich wird auch wohl das Kleid sein, das die Brut trägt. Wie herrlich wird das Kleid sein. Auch da finden wir verschiedene Stellen, wo das antönt, zum Beispiel im 1. Johannes 3, Vers 2, wo steht, dass wir werden sein wie er. Mit Herrlichkeit gekleidet. Oder im Kolosser 3, Vers 4, wo in die gleiche Richtung geht. Unser Kleid wird das Kleid von der Herrlichkeit sein. Unbeschreiblich. Und da die Verse beschreiben, aus was besteht denn das Kleid? Das griechische Wort ist Byssus, das gebraucht wird. Das ist ganz hochwertiges, feines Leinengewand. Leinengewebe. Und da steht, das Kleid wird sein, die Gerechtigkeiten der Heiligen. Oder man kann das Wort hier übersetzen, gemeint ist die gerechten Taten der Heiligen. Da kann man sich überlegen, ja, wie ist es denn möglich? Können wir die Taten vollbringen, die eigentlich so wichtig werden sein, wo die Brut drin gekleidet sein? Und jetzt verstehen wir auch wieder, der Richterstuhl wird sein, das Preisgericht wird sein. Es wird Gold und Silber und Edelstein übrig bleiben. Und aus dem wird das Kleid bestehen. Und es steht, wenn man das liest, dass er für uns für alles wird richten und beurteilen von jeder Tat, die wir haben gemacht hier als seine Kinder. Also es ist ein Preisgericht, ein Lohngericht. Es geht um Lohn. Es geht darum, die all, und ich kann euch sagen, da werden massenhaft von völlig verborgenen, von verborgenem Gold und Silber und Edelstein wird vorkommen, wo niemand für uns je denkt. Aber das wird der Tag kommen. Und an dem merken wir schon, wir können uns nicht anstrengen und sagen, wir wollen jetzt solche Taten vollbringen, dass es einmal glänzt dort. Wir sollen alle Eifer dran legen. Wir sollen uns zum Beispiel Schätze sammeln im Himmel. Wir sollen jegliche Geldliebe verlieren hier auf der Erde. Und uns Schätze im Himmel sammeln. Das wird auch zu dem Gold und Silber und Edelstein gehören, das ist ganz klar. Aber dann gibt es ganz viele Sachen, wo wir nie denken. Wo es nur um eins geht. Und das ist der Vers aus dem Epheser 2, 10 so wichtig. Denn wir sind sein Werk, sein Meisterstück, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das werden die Werke sein dort. Es sind nicht unsere eigenen Werke schlussendlich. Aber wir müssen darin wandeln. Wenn ich nur auf dem Papier sein Eigentum bin, wenn ich meinen eigenen Willen gehe, wenn ich meinen eigenen Weg fahre, dann kann ich nicht in den vorbereiteten Weg wandeln, den der Herr vorbereitet hat. Das ist unmöglich. Ich kann nicht beides. Ich kann nicht mein eigenes Zügel fahren und meinen, ich wandle in seinen vorbereiteten Weg. Und da sehen wir auch wieder, wie der Wandel, wie wichtig, dass die Bibel den Wandel vom Kind Gottes beurteilt. Nicht, weil wir feig wären, so zu wandeln, dass es ihm gefällt. Aber weil wir müssen bereit sein, unser Leben zur Verfügung zu stellen und in diesen vorbereiteten Werken, in diesen Bahnen, die er vorbereitet hat, zu wandeln. Und dazu müssen wir auf alles Eigene verzichten. Und dann werden die Taten, die Gerechtigkeiten der Heiligen, die werden sichtbar sein am Hochzeitskleid von der Brut. Die Heiligung wird abgeschlossen sein. Und alles, was von der Brut sichtbar wird sein, werden die gereinigten Werke sein von den Gläubigen, die sie drinnen gewandelt sind, in den vorbereiteten Werken von ihrem Herr. Dann noch zu der vierten Phase, kurz ein paar Bemerkungen zum Hochzeitsfest. Zum Fest selber werden viele eingeladen sein. Aus dem Text heraus kann man sich sehr gut vorstellen, dass die Hochzeitszeremonie, also die dritte Phase, die ist eindeutig im Himmel. Und das eigentliche Fest, da sind viele Bibelausleger überzeugt davon, das Hochzeitsfest wird auf dieser Erde sein. Und es werden viele dabei sein. Also die Zeremonie wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht am gleichen Ort sein wie das Fest selber. Es war schon im jüdischen Brauchtum völlig üblich. Die Zeremonie war an einem anderen Ort als dann das siebentägige Hochzeitsfest. Das ist ja bei uns genau gleich. Das Hochzeitsfest, das eigentliche Fest, ist meistens nicht am gleichen Ort wie die Hochzeitszeremonie. Gemäss der Schrift wissen wir ja, dass die Heiligen aus dem Alten Testament zusammen mit den Heiligen aus der Trübsalszeit, also wenn die Gemeinde schon entrückt wird, sie nach der Wiederkunft Jesu auf die Erde dann auferweckt werden. Dann werden sie lebendig gemacht werden. Daniel 12, 2 deutet das an, aber auch Johannes 3, 27 bis 30. Dort sagt der Johannes der Täufer die interessante Feststellung, dass er, der eigentlich einer der letzten alttestamentlichen Gläubigen ist, dass er selber sich nicht als Brut sieht vom Bräutigam, sondern er nennt sich selber der Freund des Bräutigams. Und er hat sich so gefreut, dass er den Bräutigam von dieser Brut noch getroffen hat in seinem Leben. Und er ist gekommen, für den, als Freund des Bräutigams, dem Bräutigam, den Weg zu bereiten. Und drückt damit aus, dass er selber sich nicht als zu der Brut gehörig hat gesehen. Somit können wir eigentlich schließen, dass die vielen, die zum Fest eingeladen sind und die werden anwesend sein, die Heiligen aus dem Alten Testament und aus der Trübsalszeit werden sein. Und eben die Hochzeitszeremonie findet vor der Wiederkunft auf der Erde im Himmel statt und das Hochzeitsfest nach der Wiederkunft auf der Erde. Und auch da eben sind wieder viele Bibelausleger der Überzeugung, dass effektiv das messianische Königtum mit dem gewaltigen Hochzeitsfest überhaupt wird anfangen auf der Erde. Dass das der erste Teil vom Millennium wird sein, das Hochzeitsfest zwischen Bräutigam und Brut oder zwischen Mann und Frau dann auf der Erde. Gut, jetzt ist die Zeit dann um. Nur noch ganz kurz zum vierten Punkt, die ewige Wohnung von der Frau. Das finden wir ja nachher noch weiter hinten in der Offenbarung 21 ab dem Vers 9. Und im Prinzip geht das durch bis zur Offenbarung 22, Vers 5, dass ihr das dann in aller Ruhe zuhause könnt lesen. Ich lese nur den Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und dann kommt das neue Jerusalem aus dem Himmel ab auf die Erde und wird beschrieben. Es folgt eigentlich eben bis zum Vers 5 vom 22. Kapitel, denn die bildliche Beschreibung von dieser herrlichen und ewigen Wohnstätte von der Frau vom Lamm im neuen Jerusalem auf der neuen Erde. Und damit sind eigentlich die vier Phasen von dieser Hochzeit, wie wir es eben auch im jüdischen Brauchtum finden, abgeschlossen. Ich werde nachher dann noch die Zusammenstellung, das Skript auflegen. Auch vom Teil 1 und 2 hat es noch, wenn jemand noch braucht. Und das wäre jetzt einfach der dritte Teil. Ich kann ja auch Klammern auseinandernehmen und das alles zusammenheften, dass ihr euch bedienen könnt. Es ist sehr, sehr viel, das ist mir bewusst. Und darum ist es fast nicht anders möglich, als dass man selber einfach noch eine Stelle geht und auch all die Stellen liest oder sich noch selber Stellen auch noch einfüllt. Das ist sehr ein gewinnbringendes Bibelstudium. Gerade weil wir so in der letzten Zeit leben, ist es sehr aktuell. Unser Herr ist wirklich kurz vor dem Ruf, vor dem Ruf. Da bin ich fest überzeugt, dass der Vater ihn wird senden und sagen, jetzt ist die Zeit soweit. In Kürze werden volle 2000 Jahre vorbei sein, seit der Brutpreis gezahlt worden ist. Und es soll uns einfach ein tägliches Anliegen sein, dass wir vor ihm wandeln. Nichts bestimmt unseren Wandel und unseren Eifer für den Herr so sehr, wie die konkrete Erwartung von seinem sehr kurz bevorstehenden Wiederkommen. Also nichts reinigt uns so sehr, wie die konkrete Erwartung, dass wir in Kürze vor ihm stehen. Jetzt möchte ich einfach noch Zeit geben, wenn jemand noch Fragen hat oder Bemerkungen. Dann meldet mich doch.
Glauben, auch immer sie am Tag gelegt haben, dann haben sie gar keine Chance gehabt, zum Brot. Also, es war halt die falsche Zeit.
Ich glaube, der Ausdruck «keine Chance gehabt» ist ein bisschen falsch.
Ja, ich weil gewählt,
sie werden, ich bin überzeugt, sie werden kein bisschen kürzer kommen als wir. Es ist einfach eine andere Körperschaft. Und sie haben eine andere Bestimmung. Aber es wird Herrlichkeit pur sein für die alttestamentlichen Gläubigen, wie auch für die Neutestamentlichen, wo fast alle werden mit ihrem Leben bezahlt haben, enthauptet worden sind vom Antichrist. Und wir sehen sie ja in der Offenbarung 7 vor dem Thron stehen und ihren Erlöser preisen. Also, wir können uns das nicht vorstellen, es wird Herrlichkeit pur sein.
Ja, aber für die Eltern als Brut und
genau.
Als Frau Jahwes.
Ja. Ja. Das ist so wichtig. Wenn wir das Wort Gottes wörtlich nehmen und wörtlich verstehen, dann muss man einfach zu dieser Unterscheidung kommen. Das ist wirklich, es ist ja so ein wichtiges Anliegen, dass wir es wirklich wörtlich nehmen und verstehen, dort, wo es wörtlich zu nehmen ist. Und wenn es bildlich zu verstehen ist, dann macht es den Zusammenhang immer klar, wenn man es bildlich verstehen muss. Ja, das sagt der Paulus im Römer.
Ja,
ja. Das ist sehr gut ausgedrückt, was unsere Aufgabe am Volk Israel ist. Dass wir ihnen schlussendlich das Evangelium bringen und ihnen ein vorbildliches Leben und sie damit reizen, für selber den Retter zu ergreifen. Ja. Wir wissen aus der Prophetie der Bibel, dass es ganz, ganz wenige sind, die das im Gemeindezeitalter oder auch aus der Erfahrung erfassen, aber dass der grosse Moment wird kommen, wo sie als ganzes Volk kennen. Ja. Aber im Prinzip kann man das meiner Ansicht nach übertragen auf alle unsere Mitmenschen. Wir sollen so leben, dass wir sie dazu anmachen, ihnen einen Anreiz geben, selber den Erretter zu ergreifen. Aber in diesem Zusammenhang den Juden zuerst. Ja. Ja, genau. Das ist ganz wichtig.
Oder ist das alles vereint zur Brut oder zur Frau? Oder gibt es da eine Differenzierung von diesen drei Gruppen?
Also, vielleicht muss man sagen, ich verstehe eigentlich nur zwei Gruppen. Die alttestamentlichen Heiligen zusammen mit der Trübsalszeit, die Heiligen, sind eine Gruppe. Das kommt ja aus dem Wort Gottes ganz klar raus. Die Gemeindezeitalter ist so ein Einschub. Und wenn das Gemeindezeitalter fertig ist, wird einfach das Alte Testament weitergehen. Bis dann, wo er kommt und sie als Nation ihn erkennen. Darum ist die Trübsalszeit ist auf eine Art fast die Weiterführung von alttestamentlichen Verhältnissen. Das sehen wir auch aus der ganzen Art, wie das Evangelium verkündet wird. Es wird das Evangelium des Reiches sein, das auf das messianische Reich hingewiesen wird. Wieder das ganze Alte Testament. Also die alttestamentliche Geistlichkeit, Glaubenslehre, wird im Tausendjährigen, in der Trübsalszeit weitergeführt. Und darum gehören die Heiligen von der Trübsalszeit zusammen mit den alttestamentlichen Heiligen. Und damit gibt es eigentlich zwei Gruppen. Einfach die Gruppe von den alttestamentlichen plus Trübsalszeit Heiligen und die Gemeinde Jesu. Und dass die im Tausendjährigen Reich ganz unterschiedliche Aufgaben werden haben, da bin ich fast sicher. Weil wir finden nie irgendeine Verheißung, dass die alttestamentlichen Heiligen so werden mitregieren mit dem König, wie wir es von der Gemeinde finden. Dass wir mit ihm werden herrschen, dass wir, dass wir sogar werden Engel richten und so weiter. Also ich glaube schon, dass da sehr unterschiedliche Aufgaben werden sind. Wir werden, und das habe ich noch erwähnen, habe ich vergessen, ich bin froh, dass du das machst, wir werden ganz andere Beziehung haben zum Herrn Jesus als das Volk, als die, die ihn als König werden haben. Er wird unser Ehemann sein. Ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen, aber das Wort Gottes sagt das ganz klar. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, ob man einen geliebten König über sich hat oder ob der geliebte König mein Ehemann ist. Darum muss es ein Unterschied sein. Es sind noch andere. Ja. Also, aus der Schrift könnte man sich ja das eben vorstellen, dass die alttestamentlichen Heiligen und die, die werden zum Leben erweckt werden, aus der Trübsalzeit und aus dem Alten Testament, auf der Erde, wenn er wiederkommt, hier werden sie auferweckt werden, oder? Dass die werden zur Hochzeitsgesellschaft gehören, dass das werden die Hochzeitsgäste sein. Und die Gemeinde wird Brut sein. Und er wird der Bräutigam sein und der König. Ja, ja. Martin. Ja.
Weiß ich die, kann ich die absichtlich machen oder bitte Herr mich so und ich verstehe das nicht ganz. Ja. Oder man kann sie auch scheinbar nicht machen, wenn man seinen eigenen Willen.
Genau, wie wenn man den Wandel im Geist verweigert, wenn man lieber immer wieder nach seinem eigenen Fleisch wandelt und so weiter, dann wird man die Weg, dann wird man nicht in seinen vorbereiteten Weg wandeln. Aber ich muss mich gar nicht anstrengen, die vorbereiteten Wege zu tun. Ich muss nur so beten und sagen, das kann ich jeden Tag machen. Herr, führ du mich an diesem Tag dort, wo du mich haben willst. Und hilf mir, im Geist zu wandeln. Und das ist eigentlich alles, was wir machen müssen und bereit sein, dann auch zu gehorchen, wenn wir merken, wo er uns durchführt. Oder? Dann entwickeln wir ja mit dem, dass wir Heiligung wachsen, entwickeln wir auch immer ein besseres Gefühl für die Stimme, für das Reden vom Heiligen Geist, für das Reden vom Wort Gottes. Und dann werden wir automatisch, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, in seinen Wegen wandeln und die Wege tun, die er vorbereitet hat. Das ist ein grosses Geheimnis. Vielleicht kann es jemand noch besser erklären.
Ja. Ich muss da gerade noch ein bisschen aufgegangen. Das letzte Mal im Teil 2 hast du da die 6 Phasen gebracht, das Volk Israel eigentlich als Ehefrau Ehebruch betrieben hat, also Trennung, Scheidung, Strafe. Und am Schluss gibt es ja dann die Wiederverheiratung, die wird auch wieder erwähnt.
Ja. Darüber schweigt sich eigentlich das Wort Gottes aus. Es erwähnt es einfach im Alten Testament. Gott wird eine Wiederverheiratung mit seiner Frau haben. Da haben wir ja mehrere Stellen. Aber genauer wird ja das nicht beschrieben. Ja. Eigentlich im Ganzen. Also da können wir nur darüber spekulieren. Vielleicht ist es der Moment, das wird ja ein gewaltiger Moment sein, wenn er wiederkommt. Und wenn die noch lebenden, lebendigen Juden ihn werden erkennen, den, den sie Zeiten gestossen haben. Und wenn sie zur Wiedergeburt werden kommen und werden mit Tränen und gleichzeitig mit ihrer riesen Freude ihren Messias erkennen. Es wird ein gewaltiger Moment sein. Aber wie das denn die konkrete Wiederverheiratung mit Jahwe, ihrem Gott, wird sein, da finden wir nichts Konkretes im Wort Gottes. Ja. Eine Trennung.
Ja, weißt du, klar haben wir drei Einige Gott.
Ja.
Aber Jesus ist eigentlich Gott, oder?
Ja.
Und letztes Mal haben wir, Jahwe ist eigentlich Gott, wo sein Volk Israel als Frau gesehen und will verheiratet. Vielleicht ist das eine Trennung. Das eine mit Gott und das andere mit Jesus. Keine Ahnung, vielleicht wird das irgendwie.
Ja, das ist schwierig zu vorstellen. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass Gott und Jesus so eins sind, dass der Gott, im Gott Jahwe aus dem Alten Testament, da ist immer der Herr Jesus mit inbegriffen. Das können wir dort sehr, sehr schwer auseinanderhalten. Erst im Neuen Testament sehen wir dann viel deutlicher den Unterschied. Oder? Aber im Alten Testament bin ich überzeugt, dass der Herr Jesus eigentlich auch zu Gott Jahwe gehört. Ja. Im Neuen Testament sehen wir dann ganz deutlich seinen speziellen Auftrag, den er hat gesendet vom Vater, für eine Brut für sich selber zu holen. Also das sind hohe Zusammenhänge, die wir, glaube ich, nicht wirklich erfassen können. Und wir nur werden staunen eines Tages, wie sein ganz Ratschluss einfach wunderbar aufgeht am Schluss. Gut, dann ja, ist jetzt die Zeit halt schon fortgeschritten. Ich denke, wir tun einfach noch mit, vielleicht wenn noch zwei könnten beten mit uns zum Abschluss.